Ja, schönen guten Abend. Also Sie sind wirklich mutig, dass Sie da hergehen und nicht am See liegen oder in einem Biergarten oder was auch immer, sondern dass Sie sich wirklich mit einem Thema auseinandersetzen, das jetzt nicht ganz so einfach ist. Es ist mir ein ganz wichtiges Thema, und zwar deshalb, weil ich ganz, ganz viel in meiner Praxis damit zu tun habe. Ich habe seit 20 Jahren eine Praxis in Kufstein, also in Tirol, und mein Schwerpunkt, das sind wirklich alles, was irgendwie mit schwanger sein, schwanger werden, nicht schwanger sein, dann schwierige Schwangerschaft, schwierige Geburt und so weiter zu tun hat, oder eben dann nachher Kind mit Problemen, kann sich nicht so gut regulieren, oder eben postpartalen Erkrankungen und so weiter. Und seit 20 Jahren mache ich nichts anderes, und gerade so diese postpartal depressiven Frauen liegen mir besonders am Herzen. Aber nur mehr diejenigen, die man nicht diagnostiziert oder die keine Unterstützung bekommen. Und das sind relativ viele. Ich hoffe, dass ich das mit dieser Stunde gut hinbekomme. Sie sagen mir Bescheid. Wenn ich in meine Muttersprache zurückfalle, also wenn ich mit Dialekt beginne, dann kann es davon ausgehen, dass ich jetzt emotionell werde. Da geht das dann ganz schnell, aber ich versuche Hochdeutsch zu sprechen. Ich kann es auch. Aber wenn jemand irgendwas nicht versteht, bitte einfach melden. Okay. Ich möchte ein wenig über diese Krankheitsbilder erzählen. Woran erkenne ich denn eine Wochenbettdepression? Wann muss ich reagieren? Und vor allem, welche Faktoren führen zu einer Wochenbettdepression? Diese Wochenbettdepressionen, die diagnostiziert werden, die müssen schon immer sehr massiv sein, oder es muss jemand in der Umgebung sehr hellhörig sein, dass es wirklich auch bemerkt wird, dass da Unterstützung notwendig ist. Und was das Wichtigste ist, es hat Auswirkungen auf die ganze Familie. Also es hat Auswirkungen auf die Mutter, selbstverständlich, auf den Vater, wenn der nicht betroffen ist, und natürlich auch auf das Kind. Und auch da will ich eingehen, weil das einfach Dinge sind, wo man einiges auch vermeiden kann. Also wirklich so in dieser präventiven Idee. Dann geht es natürlich auch darum, was mache ich, wenn akut sowas auftritt, wenn ich wirklich bemerke, ui, da ist es ganz, ganz schwierig, da muss ich jetzt reagieren, oder wie geht das auch längerfristig? Und da möchte ich eben die emotionelle Erste Hilfe vorstellen, weil das für mich eine sehr griffige Geschichte ist, mit der man Eltern und eben Babys auch gut begleiten kann. Das, was immer ganz interessant ist, was bringen denn Eltern mit, wenn sie Eltern werden? Was haben sie denn alles im Rucksack? Und wenn wir Eltern werden, dann haben wir ja schon eine lange Geschichte hinter uns gebracht. Und die war manchmal leichter, manchmal weniger leicht. Manchmal war sie unheimlich mühsam, unheimlich schwer. Und je mehr ich natürlich im Rucksack habe, desto schwieriger ist es auch, wenn ich dann in diese Elternrolle einsteige. Und da geht es vor allem um diese depressiven Phasen. Man weiß immer dann, wenn jemand eine Depression ausgefasst hat, einmal in seiner Jugend oder auch im späteren Alter, dann ist die Gefahr, an einer postpartalen Depression zu erkranken, eben auch höher. Natürlich haben wir massiver Stress. Und wie gehe ich damit um? Es gibt einfach auch Menschen, die sehr stressresistent sind, die machen das natürlich dann leichter. Und es gibt Menschen, die bei kleinerem Stress schon sehr massiv reagieren. Dann alles, was irgendwie mit Erkrankung zu tun hat, Angsterkrankungen, natürlich auch massive Trauma. Immer dann, wenn ich auch Gewalt erlebt habe, auch dann können Dinge auch leichter passieren. Und natürlich auch die ganzen allgemeinen psychiatrischen Erkrankungen, ob das selbstverletzendes Verhalten ist, Borderline, Manie, bipolare Störungen und so weiter. Und wenn man sich das anschaut, wenn zwei von diesen Belastungsfaktoren vorliegen, dann steigt die Erkrankungshäufigkeit um 10%. Liegen drei vor, dann ist man schon bei 20%. Und bei 10% aller Erkrankten, die eine postpartale Depression entwickeln, gibt es eine psychiatrische Vorerkrankung. Und wenn man schaut, wie viele Frauen werden eigentlich in der Schwangerschaft gefragt, ob es sowas gibt. Es ist nicht selbstverständlich. Und das ist eigentlich das, wo man auch einiges noch mal verhindern könnte, wenn da genauer gefragt werden würde. Gott sei Dank gibt es jetzt auch im Mutter-Kind-Pass diese Hebammenuntersuchung. Und unsere Hoffnung wäre ja immer, dass zumindest die Hebammen da nochmal genauer nachfragen würden, weil die machen natürlich dann auch die Nachbetreuung bei der Familie und denen würde sowas am ehesten auch auffallen. Wenn man die Faktoren nochmal anschaut, also so von den psychischen oder körperlichen Faktoren, also über die psychischen Faktoren haben wir jetzt schon was gehört, bei den körperlichen gehört natürlich auch alles Mögliche an Belastungen dazu, also irgendeine chronische Erkrankung. Alles, was irgendwie mit Autoimmunerkrankungen zu tun hat, Schilddrüsenerkrankungen und so weiter, diese Themen gehören da hinein. Natürlich auch, wenn die Schwangerschaft, wenn das lange gedauert hat, bis überhaupt eine Schwangerschaft eingetreten ist, diese ganzen Kinderwunschbehandlungen, das dauert oft ewig, ist eine ganz massive Geschichte, die da das Paar auch erlebt. Dann natürlich auch, wenn es schon am Anfang zu Problemen kommt, zu Blutungen kommt und so weiter. Oder wenn die Geburt sehr überbordend ist. Und es bestimmt die Frau, ob das eine belastende Geburt war und nicht die Fachleute. Also weder die Hebammen oder Arzt, die Ärztin. Das bestimmt die Frau, was belastend war und was nicht. Und natürlich auch im frühen Wochenbett, also jeder, der ein Kind hat, weiß, was das für eine Riesenveränderung ist, wenn man dann plötzlich mit einem Baby heimgeht und das Baby noch nicht lesen kann und dass das alles ewig dauert, bis man da hineinwächst. Also gefühlt ewig. Es dauert eh nicht so lange, es sind ein paar Wochen, aber trotzdem, wenn man in dieser Situation ist, dauert alles ewig lang, bis man das Kind versteht, bis man wirklich weiß, wann wie zu reagieren ist und so weiter. Belastungen im persönlichen Umfeld, also ich denke an die letzte Frau, die ich begleitet habe, da ist in ihrer Schwangerschaft eine ganz wichtige Bezugsperson verstorben. Es war ihre Patentante und das war für sie sehr überfordernd und sie hat wirklich geglaubt, also das Leben ist jetzt zu Ende und sie hat nicht gewusst, soll sie trauern, soll sie sich auf das Kind freuen und so weiter. Also das sind dann gerade so auch Geschichten, die sehr massiv wirken. Oder wenn es Streit gibt mit der Familie, mit der Schwiegerfamilie, wenn es da Spannungen gibt. Das wäre so dieses persönliche Umfeld. Materielle Belastungen, immer dann, wenn es eng ist. Auch vom Finanziellen her ist es klar, dass es schwierig ist. Den Weg macht und dann aber die Wohnung zu klein ist und man dann schauen muss, dass man was Neues bekommt und so weiter. Gesellschaftliche Belastungen, also da sind wirklich auch diese Dinge gemeint, wenn eine Familie ein Kind bekommt, Kind ist gesund, dann hat man glücklich zu sein. Also gerade so diese Forderung, es ist doch alles gut, warum bist du nicht glücklich? Auch das sind Dinge, die die Familien sehr beschäftigen. Wenn man so diese klassischen Krankheitsbilder, wenn man da nochmal genauer hinschaut, also der Babyblues, das ist keine Erkrankung, das ist die normale Hormonumstellung, die eigentlich die Frauen, meistens beschreiben sie das, dritter Tag, so diese Heultage, da die Milch schießt ein, die Hormone stellen sie um und man hat das Gefühl, es geht überhaupt nichts mehr, man ist labil, muss mehr weinen und so weiter. Und das ist aber wirklich nur die ersten 14 Tage so ungefähr und dann ist das wirklich erledigt mit diesem Babyblues. Gehen tut es heute um die postpartale Depression und das ist eine Erkrankung, die in den ersten Wochen bis zu einem Jahr diagnostiziert wird. Also auch wenn jetzt das Kind schon 4 Monate ist oder 7, 8 Monate und es tauchen solche depressiven Phasen auf, dann wird es unter einer postpartalen Depression nochmal diagnostiziert. Das Schwierige ist, es sind wirklich 15-20%, also es sind relativ viele und das muss man immer wieder auch im Blick haben. Eine postpartale Psychose, das sind ganz massive Erkrankungen. Meistens werden die sehr wohl bemerkt, weil es zu Wahnvorstellungen kommt. Der Realitätsverlust ist da sehr massiv und da werden alle Menschen hellhörig. Und also dieser Persönlichkeitswandel ist da so massiv und Gott sei Dank betrifft es nicht sehr viele, also es sind wirklich 0,1 bis 0,2% und es ist wirklich in diesen ersten 14 Tagen. Wenn das aber auftritt, dann ist meistens so, dass diese Frauen unbedingt eine stationäre Aufnahme brauchen, wo es leider Gottes oft heißt, es kommt zu einer Trennung von Mutter und Kind, weil es einfach zu wenige Mutter-Kind-Einheiten gibt. Da nochmal diese Definition der postpartalen Depression, da steht es wirklich nur mal, es sind die ganzen behandlungsbedürftigen depressiven Erkrankungen innerhalb des ersten Lebensjahres. Und das Interessante ist, sie treten in der Postpartalzeit nicht häufiger auf als bei Frauen, die kein Kind bekommen. Allerdings ist das Problem, dass diese Auswirkungen, wenn das in dieser Postpartalzeit auftaucht, dass die viel, viel massiver sind, weil eben ja, auch das Baby betroffen ist und weil gerade dieser Übergang vom Frausein zum auch Muttersein auch nochmal eine ganz sensible Phase ist, natürlich auch bei den Vätern, zu denen komme ich dann noch. Und da braucht es eben wirklich dann auch einiges an ja, Hellhörigkeit, dass man wirklich auch nochmal merkt, okay, da gibt es wirklich nochmal Bedarf. Weil wenn die Familie wirklich gut in diese erste Zeit starten kann, dann ist das für alle ein großer Gewinn und auch für die ganze Gesellschaft. Es gibt verschiedene Prägnanztypen. Das, was ich immer ganz schwierig finde, dass es sehr oft nur depressive Frauen diagnostiziert werden, aber alles, was irgendwie mit Zwangserkrankungen oder eben mit Panikerkrankungen, die werden wirklich oft nicht, auch von Fachleuten, auch von Psychiatern nicht, als postpartale Depressionen diagnostiziert. Und das ist aber wichtig, weil ich denke mal, eine Zwangserkrankung, wenn das der Grund, diese postpartalen Dinge sind, läuft ganz anders ab, als wenn es eine andere Zwangserkrankung ist. Also das ist für die Frauen einfach auch nochmal ganz wichtig, dass das wirklich zu diesem Formenkreis gehört, weil an sich kann man eine postpartale Depression gut behandeln, es sei denn, sie werden nicht diagnostiziert. Und bei diesen Zwangstypen, da werde ich dann noch kurz eingehen, dass man sich mal vorstellen kann, worum es denn da geht. Ganz häufig kennt man am ehesten so diese Insuffizienzthemen, also so Insuffizienz- oder Schuldgefühle. Ich dachte mal, alle Eltern kennen diese Themen, besonders die Mütter. Also Schuld lädt man ja immer auf sich, wenn man zu viel tut, zu wenig tut. Das zieht sich die Kindheit durch, also das ist egal, wo man hinschaut. Auch später macht man sich dann nur Gedanken, warum habe ich damals nicht so und anders reagiert. Also Schuldgefühle und Insuffizienzgefühle gehören anscheinend irgendwie zum Elternsein dazu. Depressive Symptome, also wo es wirklich darum geht, dass sie keinen Antrieb haben, dass sie nicht in die Gänge kommen, dass sie wirklich das Gefühl haben, sie schaffen es nicht, das Kind wäre woanders besser aufgehoben und so weiter. Also auch so dieses Gefühl, ich bin eine schlechte Mutter, alle können das besser, nur ich nicht. Die Nachbarin hat zwei Kinder, die schafft es mit zwei und ich schaffe es nicht einmal mit einem Kind. Also ich muss wirklich eine sehr schlechte Mutter sein. Manche beschreiben auch so dieses Gefühl der Gefühllosigkeit. Ja, das Baby, es ist zwar nett, aber ich merke nicht, dass das mein Kind ist. Also es berührt mich nicht mehr, als ob es das Kind von meiner Freundin wäre. Also diese, wo sie dann sagen, wo sind denn diese Muttergefühle? Wo es immer geheißen hat, okay, sobald dieses Kind auf dem Bauch liegt, fahren die Muttergefühle ein und dann ist alles gut. Und das passiert aber bei ganz, ganz vielen Frauen eben nicht. Natürlich auch ganz viel Ambivalenz. Es wird dann in Frage gestellt, war das überhaupt sinnvoll, dieses Kind zu bekommen? Und gerade wenn man sich überlegt, Frauen oder Familien, die schon ganz lange Kinderwunschbehandlung hinter sich haben und dann endlich ist dieses gewünschte Wunschkind endlich da und dann stellen sie es in Frage. Also das muss schon eine unheimliche Last sein, was da auf den Schultern dann liegt. Natürlich auch die Suizidalität und es ist nach wie vor so, dass sie immer wieder auch Frauen suizidieren. Und es gibt natürlich auch diesen erweiterten Suizid, dass sie das Baby mitnehmen, weil sie sagen, okay, ich bringe mich um, weil das Kind ist ohne mich besser dran. Oder ich bringe mich um und ich nehme das Kind mit, weil dann ist endlich Ruhe. Bei den Zwangstypen ist es so, dass Zwangssymptome auftauchen, Zwangsgedanken. Also zum Beispiel muss man sich vorstellen, ich habe mit einer Frau gearbeitet, die konnte mit dem Baby nicht in die Küche gehen, weil da sind scharfe Messer. Sie hätte nie ihrem Kind etwas getan. Und die Psychiater sagen auch, also da muss man keine Angst haben, die verletzen das Kind nicht. Aber trotzdem, für die Frau ist das so massiv, wenn die nicht in die Küche gehen kann, wenn die sie nichts zum Essen richten kann und so weiter, das geht sie nicht aus. Also manchmal sind es wirklich sehr massive Zwangsgedanken, manchmal ist es viel, viel weniger, dass sie ständig damit beschäftigt sind, ist die Windel nass. Das heißt, es wird ständig irgendwie, wenn das Kind Unruhezeichen zeigt, dann wird ständig überprüft, okay, das Kind hat sicher eine nasse Windel oder es werden so stereotype Handlungen auch nochmal abgearbeitet sozusagen, was aber keine Erleichterung bringt. Das ist das, was das größte Problem ist. Und diese Gedanken, dass die Ängste verursachen, auch Schuld- und Schamgefühle, manchmal ist so, dass das nicht einmal der Partner weiß, weil das kann man ja niemandem erzählen. Wem soll man denn sagen, dass man Angst hat, dass man das Kind verletzt? Das ist ja unglaublich. Und natürlich dieses Vermeidungsverhalten, wenn die Frau dann immer ihre Dinge machen kann, die sie sonst auch machen würde, also zum Beispiel, das hat natürlich auch, Corona hat da ganz viel gemacht und da fällt mir eine Mutter ein, die hat ihr Kind nie zum Einkaufen mitgenommen. Das Kind war aber schon älter, das war schon einige Monate, weil sie immer Angst gehabt hat, es wird irgendwie angesteckt oder irgendjemand will dem Kind Böses oder was auch immer. Und das sind dann oft so sehr versteckte Dinge, wo wichtig ist, dass man nochmal genauer nachfragt und dann herausfindet, ja, das ist wirklich ein Riesenthema bei dieser Familie und da muss man noch mal schauen, weil ich denke mal, es ist manchmal einfach schwierig, manchmal muss man einfach das Kind mitnehmen, wenn man nur irgendwas besorgen oder erledigen muss. Und es wird nicht immer so sein, dass jemand zur Verfügung steht, wo man das Kind dann auch gut unterbringen kann. Beim Paniktyp, also ausgeprägte Panikattacken, auch das kann auftauchen. Und da ist eben wirklich wichtig, dass diese Panikattacken Teil der depressiven Symptomatik sind. Und bei Panikattacken, da fällt mir eine Frau ein mit einer postpartalen Depression und da hat das Kind bei den Füßchen, das waren Klumpfüße und das, da war eine Operation notwendig und es war Gips notwendig und es waren dann Schienen notwendig und so weiter. Und das war das dritte Kind und es war bei den ersten zweien schon relativ schwierig und dann beim dritten Kind mit diesen Geschichten, was das Kind dann noch mitgebracht hat, war sie dann wirklich sehr in dieser depressiven Schiene drin und hat sich unheimliche Sorgen gemacht, warum sie dieses dritte Kind noch bekommen hat. Und hat dann direkt Panikattacken bekommen, wenn sie gemerkt hat, das geht überhaupt nicht. Was hat sie diesen zwei großen Geschwistern angetan? Die werden sie sozusagen verfluchen, weil sie dieses dritte Kind nur bekommen hat und so weiter. Also wo man merkt, das ist eigentlich ganz weit von dem Weg, was man denken könnte. Aber aus diesen Gedankenspiralen auszusteigen, das ist dann, wenn man gerade in diesen Panikattacken drin ist, überhaupt nicht möglich. Wenn man sich überlegt, was ist denn eine Voraussetzung für eine gute Mutter-Kind-Bindung? Ich muss akzeptieren, und das ist ja am Anfang nicht so leicht, weil man bekommt ein Kind, man liest nach, okay, diese App sagt, ein Neugeborenes schläft 20 Stunden und dann bekommt man ein Kind, das schläft vielleicht 10,5 Stunden und dann wird es schon eng. Also so habe ich mir das nicht vorgestellt, das Kind braucht zu viel, das geht überhaupt nicht. Und wenn ich aber merke, okay, es gibt immer wieder also diese anderen Seiten und ich konnte es sehr wohl akzeptieren, dass das Kind einfach jetzt weniger schläft oder dass das Kind nur im Körperkontakt schläft, wie es ja ganz, ganz viele Babys machen, die einfach nur im Körperkontakt dann gut herunterfahren können und wirklich dann auch gut schlafen. Die emotionale Verfügbarkeit, wenn ich mit Zwangsgedanken, mit Angst und Panik beschäftigt bin oder wenn ich das Gefühl habe, ich bringe die Dinge nicht auf die Reihe und alles entgleitet mir, mein ganzes Leben entgleitet mir und es bleibt jetzt so schlimm, wie es jetzt ist, bis mein Kind 18 ist, dann bin ich emotional nicht verfügbar. Also diese Empfindungsfähigkeit, das ist was, was man manchmal mitbekommt, dass Frauen überhaupt nicht spüren, was eigentlich mit dem Baby los ist. Und mir fällt da eine Frau ein, die hat ihr Baby sehr harsch behandelt, die hat das Kind geschnappt und hat das in den Sitz hinein, also ich habe nur so geschnauft, weil ich mir gedacht habe, was passiert jetzt da? Also sie hat es nicht gespürt und die hat das nicht in irgendeiner bösen Absicht gemacht, sondern sie hat es nicht gespürt. Sie hat das Kind geschnappt und in diesen Maxikosi da hinein, also das Kind war erschreckt und ich genauso und ja, kann man nicht sagen, ey, was ist da los, sondern ah, okay, jetzt ist die Mama ganz schnell gewesen, jetzt hat sie die ganz schnell da hineingesetzt. Okay, jetzt müssen wir mal alle atmen. Also das Kind auch da einbeziehen und auch gut wieder abholen. Möglicherweise merkt dann die Mama, ja, das war jetzt zu schnell oder zu wild oder was auch immer. Auch so diese Reaktionsfähigkeit, an dem merkt man es auch oft, dass die Mütter eigentlich zu spät reagieren. Es gibt ja diese Regel, je kleiner das Kind ist, desto schneller muss reagiert werden. Wenn das Kind ein bisschen größer ist, dann versteht es auch irgendwann einmal, was gleich heißt, aber das geht nicht am Anfang. Und wenn man dann merkt, also die Mama reagiert überhaupt nicht und man selber wird schon ganz nervös beim Zuschauen, nachher merkt man, okay, die Reaktionsfähigkeit lässt da ein bisschen zu wünschen übrig und an sich ist ja gut, wenn man früh genug reagiert, weil dann hat man eben die Chance, dass das Kind nicht so schnell hochkocht und dass man es wirklich auch schnell wieder in die Ruhe bringt. So bei dieser Reaktionsfähigkeit gehört auch dazu, dass dann überlegt wird, okay, nein, das kann noch keinen Hunger haben. Man merkt eigentlich, ist das Kind schon verzweifelt beim Saugen, aber die Mama merkt nicht, was so diese Zeichen sind, diese Hungerzeichen, die die Kinder ja sehr klar auch zeigen, schon ganz am Anfang auch. Wenn ich so eine Mutter betrachte, dann ist es oft so, dass sie wie abgeschaltet wirkt. Manchmal beschreiben sie, sie sind kraftlos, energielos, lustlos, schlaflos, appetitlos. Und diese Losigkeitssymptome, das sind ja ganz die typischen Symptome, die man bei einer Depression an sich beschrieben bekommt. Manchmal ist es so, dass sie gestresst wirkt ohne Grund. Also irgendjemand macht mit dem Baby einen Spaziergang, alles wunderbar. Und trotzdem kann die Mama aber nicht entspannen. Sie ist immer gestresst und schafft es nicht wirklich auch in die Ruhe zu kommen. Also dieses Gedankenkreisen. Baby schläft, alles gut, sie könnte sich entspannen, aber sie ist mit dem beschäftigt, es wird nicht lang dauern. Dann macht mein Kind wieder die Augen auf, den Mund auf und es wird wieder schreien. Und auch da, sie gehen dann ständig hin, obwohl eigentlich vernünftiger wäre, sich zu entspannen. Aber das geht in dem Moment nicht, weil eben dieses Gedankenkreisen sehr massiv ist. Also diese Gefühle, wenn man nach Gefühlen fragt, dann sind die nicht spürbar und auch nicht benennbar. Und das sind ja Dinge, die eigentlich wünscht man sich das ja, wenn ein Baby auf die Welt kommt, dass alle glücklich sind, dass das Baby einfach auch gut und gerne angenommen wird und dass die Familie gut wachsen kann. Und also eine meiner Klientinnen, die ich am längsten begleitet habe, das war eine junge Frau, die ein Kind bekommen hat und es war so interessant, sie sind gekommen zu dritt, der Vater war auch dabei und die Mutter hat das Baby so gehalten, also es war 14 Tage, dieses kleine Kind, und sie hat dann gesagt, das Kind muss weg. Und das ist, ja, für den Mann war das ein Wahnsinn, weil der hat das Gefühl gehabt, das geht überhaupt nicht. Er hat dann auch zu ihr gesagt, also nein, das Kind bleibt, wenn gehst du? Und er hat überhaupt nicht verstanden, was das für eine massive Erkrankung ist, was seine Frau da ausgefasst hat. Und das war auch sehr, sehr schwierig, wirklich dann auch zu schauen, dass das für diese Paarbeziehung auch nicht zu einer Zerreißprobe wird, weil er das Gefühl gehabt hat, das kann es überhaupt nicht sein. Er will dieses Kind und wenn er es alleine großziehen muss. Und wenn aber dann die Information da ist, okay, das ist jetzt eine Übergangsphase und sobald ihre Frau in guter Behandlung ist, sobald Psychopharmaka wirken, wird sie das auch wieder beruhigen und dann gibt es nichts mehr mit Kind muss weg oder so, sondern dann können sie wirklich auch Familie werden. Was auch noch sichtbar ist und was man nicht unterschätzen darf, so diese Gereiztheit und Wut in einer unpassenden Heftigkeit, dass man als junge Eltern manchmal wirklich auch an seine Grenzen kommt, das ist ganz klar. Also wäre gelogen, wenn man das nicht sagen würde, weil Kinder fordern uns einfach heraus. Die lösen das Beste in uns aus, aber natürlich auch die Schattenseiten, auch das passiert. Und wenn man dann das Gefühl hat, so, und ich klebe jetzt mein Kind an die Wand, ich halte es einfach nicht mehr aus, ja, da ist auch wichtig, dass man das aussprechen darf. Und das passiert normalen Eltern, ohne dass die irgendeine postpartale Erkrankung haben. Und eben, es ist in unpassender Heftigkeit, das ist da wichtig. Und eben diese Angst und Panik, von der ich zuerst gesprochen habe, das bleibt jetzt bis 18, bis das Kind aus dem Haus geht. Wo sie überhaupt keine Vorstellung haben, okay, es verändert sich und man hat vielleicht dann irgendwann auch richtig Freude mit dem Kind. Das ist überhaupt nicht vorstellbar. Zwangsgedanken, die man eben nicht aussprechen kann, und dann eben diese Schuld- und Schamgefühle, die aber keiner mitbekommt, weil darüber redet Mann und Frau nicht. Wenn man so diese Unterschiede nur mal so ein bisschen im Blick hat, es geht darum, dass diese Mütter mehr negative und weniger positive Gefühle einfach beschreiben. Sie spielen und sprechen auch weniger mit dem Kind. Das heißt, es ist oft so, dass es so, Kind ist in Maxikosi und es wird halt dann geschüttelt und geschaukelt. Aber die Mama geht nicht in Blickkontakt, spricht nicht mit dem Kind, sondern es wird halt einfach bewegt. Dass sie verzögert reagieren, dass sie die Kinder weniger stimulieren und dass sie die Befindlichkeit des Kindes eher negativ bewerten. Also das Kind schaut die Mama an, ist in einem guten Blickkontakt und dann ist das Kind einfach mit dem beschäftigt, das zu verarbeiten. Kind dreht den Kopf weg und die Mama beschreibt dann, siehst du, es lehnt mich ab, es schaut nicht einmal zu mir. Und sie berichten auch häufiger über Verhaltensstörungen. Also da hört man dann oft, okay, das Kind hat ADHS oder Autismus bei einem Baby. Also wir sprechen von einem Baby. Und wenn man mit so einer Mutter im Kontakt ist, dann muss man immer unheimlich aufpassen, weil natürlich solidarisiert man sich mit dem Kind. Und dann taucht möglicherweise bei mir als Begleiterin, als Helferin dieses Gefühl von Unverständnis auf. Ich bekomme blöd genervt von dieser Mutter, denke mir vielleicht, warum hat die ein Kind? Die andere da, die in meiner Nachbarschaft wohnt, die würden ein Kind wollen, aber warum hat die gerade ein Kind? Es taucht Ärger und Wut auf. Aber natürlich können bei mir auch Fluchtgedanken auftauchen, dass ich mir denke, okay, ich gehe jetzt, warum habe ich gerade diesen Beruf gewählt, was mache ich da überhaupt? Oder es kann auch passieren, dass ich sehr abwertend werde, der Mutter gegenüber. Also das sind Dinge, die bei mir auffallen. Und immer dann, wenn diese Dinge hochkommen, dann ist nochmal wichtig zu hinterfragen, was hat das denn mit der Situation zu tun, mit der Mutter zu tun, was hat das mit mir zu tun? Und so immer dann, wenn ich mich mit dem Kind solidarisiere, dann verliere ich die Mutter. Und das ist eigentlich das, was das größte Problem ist. Die Väter kommen auch nicht ungeschoren davon. Über das wird nur weniger gesprochen als über das, was bei den Müttern passiert. Und es ist aber so, es gibt eine englische Studie, die Erkrankungshäufigkeit bei Vätern ist 7-10%. Das ist jetzt auch nicht so wenig. Und besonders wenn Männer können dann auch postpartale Depression entwickeln, wenn die Frau zuerst erkrankt. Weil dann ist so viel an Belastung da. Die müssen arbeiten gehen, die müssen Kind versorgen, die müssen die Frau versorgen, der Haushalt ist nur da, es muss gekocht werden und so weiter. Gibt es überhaupt ein Netz? Wer macht da wirklich auch die Arbeit? Wer hilft da mit? Und dann ist schon logisch, dass durch diese massive Überforderung, die dann auch bei den Vätern da ist, dass auch die in eine postpartale Depression einsteigen können. Natürlich auch so dieser Übergang von der Dyade zur Triade, das beschreiben sehr, sehr viele Väter. Okay, am Anfang haben wir uns total gefreut auf das Kind und dann war das Kind da und dann habe ich aber eigentlich meine Frau nicht mehr erlebt, weil die ist mit dem Kind ins Bett gegangen, weil das Kind dann am besten geschlafen hat. Unterm Tag war ich in der Arbeit, wenn ich nach Hause gekommen bin, hat das Kind geschrien und so weiter. Wo ist da dann Familie? Wo ist dieses Gefühl, auf das man sich eigentlich gefreut hätte? Also dieser Übergang ist immer sehr, sehr schwierig. Und bei einer Triade ist immer einer ein wenig außer vor. So den Platz finden neben der Mutter, das kann Thema sein, gerade wenn das Kind sehr auf die Mutter fixiert ist, wenn es wirklich nicht zum Ablegen geht, wenn es einfach nur sie bei der Mutter beruhigt, dann kann das auch für die Väter sehr, sehr schwierig sein. Und natürlich auch dieses Erleben der Geburt, das ist nicht immer gerade mein Spaziergang, auch für die Väter nicht. Und oft werden die nicht gesehen oder auch gehört, was wirklich bei ihnen los war. Und wie massiv das in ihrem Erleben auch war. Also das sind schon sehr viele Dinge, die da auf einen einströmen, wo man vielleicht ganz blauäugig zu dieser Geburt gegangen ist. Auch da, welche Vorerkrankungen gibt es? Also so von diesen, was ich ganz am Anfang aufgezählt habe, von diesen Vorerkrankungen ist das natürlich auch bei den Vätern genauso. Und die Symptome ist eigentlich das, was auch bei den Müttern auftaucht. Aber natürlich, wer diagnostiziert bei einem Vater eine postpartale Depression? Wo gehen die Väter hin? Frauen gehen ja um die 6. Woche zum Gynäkologen. Frauen sind da meistens zu Hause, wenn die Hebamme kommt. Frauen gehen auch zum Kinderarzt. Und das machen die meisten Männer ja nicht. Aber wenn viele Männer jetzt, viele, das ist übertrieben, wenn Männer jetzt auch immer wieder dieses Papa-Monat in Anspruch nehmen, dann heißt es trotzdem nicht, dass irgendjemand da noch mal genauer hin spürt oder hinschaut, was wirklich auch mit den Vätern los ist. Der geht jetzt einmal nicht mehr. Also wir sollen anscheinend nur bei den Vätern bleiben. Es geht auch in die andere Richtung, nicht?
Nein,
der Pfeil geht auch nicht.
Fall.
Ja, machen wir es so.
Toll.
Okay.
Und wie mag er gerade gar nicht? Geht es mit dem nochmal? Probieren wir nochmal. Den müssen wir mit dem. Eben mit dem probieren es mal.
Okay, ja. Wir gehen da einfach nochmal. Es geht ans Ende, aber es geht nicht, vorn hin. Ne? Okay, jetzt geht das wieder. Also die Technik ist einfach immer interessant.
Das ist gut. Zu heiß.
Genau, also dem ist auch heiß. Okay, also das, was jetzt einfach nur wichtig ist, diese Auswirkungen. Welche Auswirkungen hat das auf die Mutter? Was für Auswirkungen gibt es auf das Baby und natürlich auch auf den Vater? Und wenn man da schaut, natürlich ist es schwierig, wenn man Mutter wird und wenn man eigentlich merkt, okay, da ist nichts an Gefühlen da, dann komme ich in meiner Rolle ja nicht an. Und dann kann natürlich sehr wohl auch eine Bindungsstörung auftauchen. Und das ist natürlich genau das, was wir nicht wollen. Die Schuld- und Schamgefühle, zwingen mich in die Knie. Also das ist nie günstig, wenn das über einen langen Zeitraum auch anhält. Partnerschaftskonflikte, logisch, weil ich fühle mich nicht verstanden, mein Partner versteht mich nicht und das macht natürlich schon auch nochmal einiges an Problemen. Also diese Misshandlung der Kinder, auch das passiert immer wieder, was einfach schwierig ist, oder natürlich auch Drogen- und Alkoholkonsum, und zwar deshalb, weil man gerade mit diesen Substanzen das eigene Wohlbefinden nochmal verbessern kann. Und das ist ja nicht nur bei Frauen mit einer Depression, sondern das ist allgemein bei depressiven Erkrankungen, dass gerade so diese Suchtmittel da nochmal wichtiger werden. Eben auch so diese tiefe Verzweiflung bis zum Suizid. Und Das passiert auch immer wieder. Also ich habe drei Fälle im Kopf, wo es wirklich darum gegangen ist, dass die Mutter sich dann suizidiert hat. Und das darf einfach nicht passieren. Und da müssen wir als Gesellschaft noch mal viel genauer hinschauen. Das Problem ist, und deswegen finde ich so eine Veranstaltung so wichtig, nur ein Fünftel der erkrankten Frauen wird diagnostiziert. Ein Fünftel. Was machen die anderen? Die Auswirkungen auf das Kind. Das Problem ist, wenn eine Frau postpartale Depression entwickelt, dann reagiert das Kind innerhalb von 2 Monaten mit Auffälligkeiten. Das können Schlafstörungen sein, auch Fehlernährung. Also wenn die Mutter nicht merkt, was eigentlich Sache ist, was das Kind braucht. Also es kriegt entweder zu wenig zu essen oder es bekommt zu viel zu essen. Immer dann, wenn es irgendeinen Mucks macht, dann kriegt es die Flasche, obwohl eigentlich das Kind nicht Hunger hat, sondern es will vielleicht auf den Arm oder es will bespaßt werden oder es ist sonst irgendwas, was das Kind braucht. Wachstumsverzögerungen, wenn ein Kind nicht adäquat versorgt wird, dann ist logisch, dass diese Dinge auftauchen können. Und eben Entwicklungsstörungen, die betreffen eben das Emotionale, das Kognitive und auch das Verhalten. Und das, was das Schlimme ist, dass sie später auch ein erhöhtes Risiko haben, an Depressionen oder anderen Erkrankungen, anderen psychischen Erkrankungen zu leiden. Auch Atemwegserkrankungen, möglicherweise so aus diesem Thema heraus, ich bekomme keine Luft. Hilfe, was ist da los? Auch Verdauungstrakt, wenn man sich nur überlegt, wie sehr diese Kinder im Stress sind. Wenn sie einfach merken, die Mama ist emotional nicht anwesend, dann sind diese Kinder in einem unheilbaren Stress und dann passieren natürlich solche Dinge. Oder auch die Entwicklung von Bindungsstörungen. Logisch, wenn ich eine Mama habe mit einer Bindungsstörung und wenn das niemand ausgleichen kann, dann werde ich auch als Baby eine Bindungsstörung entwickeln. Und das Problem ist, dass man diese Auswirkungen bis ins Schulalter sieht. Und dann kommt die Pubertät und man weiß, in der Pubertät kommen nur mal ganz viele Themen daher, die am Anfang des Lebens da waren. Bei den Vätern, also dieses totale Unverständnis, wie wird das? Wird meine Frau jemals wieder normal oder bleibt das so? Also da gibt es auch ganz, ganz viele Ängste, was die Zukunft anbelangt. Kriegen wir das mit dem Kind hin? Was mache ich denn da? Also ganz viel auch Fluchtgedanken. Und dann ist es sehr häufig so, dass dann noch mehr gearbeitet wird, was natürlich auf die Unterstützung wieder hinausläuft. Auch Partnerschaftsprobleme. Es gibt dann nichts mehr, worüber man sich normal unterhalten kann, sondern es ist immer nur dann alles ein Problem. Und eben diese massive Überforderung durch diese Mehrbelastung. Das kann man eine gewisse Zeit, kann man das gut überstehen, überhaupt, wenn man weiß, das hat auch irgendwann ein Ende. Aber dazu braucht es eben diese Diagnostik. Und wenn das aber niemand diagnostiziert, wenn die Frau nicht behandelt wird, natürlich nach 6 Monaten ist es ganz, ganz häufig, dass sie da nochmal eine große Veränderung ergibt und dass ganz viele Frauen dann sagen, so, jetzt bin ich angekommen, jetzt wird es leichter. Aber trotzdem, ein halbes Jahr ist ein langes halbes Jahr, wenn es so eine Mehrfachbelastung eben gibt. An sich wäre es eigentlich relativ einfach, wirklich auch so Frauen nur mal zu befragen. Da gibt es diesen Wooly-Test, der ist eigentlich besteht ja aus 2 Fragen. Wir haben da nur eine dritte dazu getan und da würde man schon mal ganz viel an Informationen bekommen. Es gibt natürlich auch diesen EPDS, also das ist die Edinburgh Postnatal Depression Scale. Das ist ein Fragebogen von 10 Fragen, wäre wichtig, wenn man gerade mit Familien zu tun hat, dass man den auch immer wieder griffbereit hat, weil da bekommt man wirklich gute Aussagen oder eben diesen Wooly-Test, wo es darum geht, fühlten Sie sich im letzten Monat niedergeschlagen, traurig, bedrückt oder hoffnungslos? Oder bemerkten Sie in der letzten Zeit vermehrt Ängste oder Zwänge? Oder hatten Sie weniger Lust und Freude an Dingen, die Ihnen sonst Spaß gemacht haben? Also diese 3 Fragen, da würde schon einiges auftauchen. Und da kann man dann nochmal weiterschauen. Wenn ich eine Wochenbettdepression vermute, dann ist wichtig, Hilfe zu organisieren für den Partner, für die Familie. Und das Wichtigste, die Mutter nicht alleine lassen, weil eben diese suizidalen Themen, die sind nach wie vor sehr massiv. Und bei uns ist es so gewesen, dass eine junge Frau, sie hat im Krankenhaus nach Hilfe gefragt und die haben dann gesagt, naja, das, was du da erzählst, das ist ganz was Normales. Sie ist am nächsten Tag wieder hingegangen, die haben dann gesagt, naja, man kann auch Medikamente nehmen und so weiter, aber das ist eigentlich ganz normal. Und die Frau ist dann gegangen und ist irgendwo hinuntergesprungen und man hat sie stundenlang nicht gefunden. Sie hat es überlebt, schwer verletzt überlebt, aber das sind Dinge, die überhaupt nicht funktionieren, das geht einfach nicht. Also Hilfe organisieren und wirklich nicht alleine lassen. Und Hilfe, manchmal ist so, dass man mit der Hausärztin, dass es okay ist, auch von der Frau aus, dass man die Hausärztin, den Hausarzt verständigt. Wenn es eine behandelnde Psychiaterin oder eine Psychotherapeutin gibt, wunderbar, dann mit dieser nochmal in Kontakt gehen. Krankenhaus, Psychiatrie, Geburtshilfe, ganz egal, irgendjemand muss da ins Boot. Und es ist gerade bei postpartal depressiven Frauen geht es nicht ohne, dass die Männer Bescheid wissen. Weil die müssen wissen, was ist los, was ist das für Erkrankung, was muss ich übernehmen und wie kann ich meine Frau bzw. mein Kind unterstützen. EHA-Fachberaterinnen und natürlich alle Arten von Beratungsstellen, Hauptsache irgendjemand ist nur im Boot. Und bei der Behandlung geht es darum, mal zuerst Belastungen einfach zu minimieren. Das heißt, es braucht Entlastung. Jemand, der Essen vorbeibringt, der mit dem Kind spazieren geht, der einfach nur anwesend ist, der bei der Mutter sitzt und mit ihr redet oder was auch immer. Es ist ganz egal. Aber Entlastung in allen Bereichen, wo es schwierig ist. Medikamente, das ist je nach Schwere, also wenn man so von der postpartalen Depression ausgeht, da gibt es so die leichten Fälle, manchmal geht es gut, dass sie sich selber erholen oder dass sie einige Gespräche brauchen und dann geht es weiter. Dann gibt es da diese Fälle, wo wirklich sinnvoll ist, Medikamente zu geben und dann gibt es natürlich auch ganz massive Fälle, wo man um einen stationären Aufenthalt nicht herumkommt. Das Problem ist, wohin? Und es gibt zu wenig diese Mutter-Kind-Einheiten, wo das Kind mit aufgenommen werden kann. Und dann kommt es zu einer Trennung, was natürlich immer wieder Auswirkungen auf die Bindung hat. Bindungsaufbau gelingt ganz wunderbar mit der emotionellen Ersten Hilfe. Ich werde dann noch kurz darauf eingehen, was das für Geschichte ist. Psychotherapie, wo es... Das ist erst dann wirklich auch nochmal schlagend, dass man die Altlasten aufgreift, wenn Stabilität da ist. Das heißt, wenn zum Beispiel die Medikamente wirken. Vorher hat das keinen Sinn. Da geht es ums Hier und Jetzt und da muss man zuerst einmal schauen, dass man wirklich auch mehr Stabilität hineinbekommt. Was auch eine ganz wunderbare Methode ist, überhaupt, wenn die Frauen dann schon ein bisschen stabiler sind, wenn sie schon einiges beruhigt hat, dass sie wirklich bei Gruppen auch teilnehmen, weil man so wunderbar in einer Gruppe lernen. Und wenn ich dann merke, okay, die Frau, die da neben mir sitzt, die beschreibt dieselben Probleme, die sie hat, dass sie müde ist, dass das Kind gerade zahnt, dass das anstrengend ist und so weiter. Und dann fühle ich mich schon ein wenig normaler. Und man muss daran denken, dass gerade so diese erste Zeit für diese Familien ja unheimlich mühsam war. Und wenn dann ein Stück weit Normalität auftaucht und ich zum Beispiel Baby schwimmen kann, das, was ich mir eigentlich immer vorgestellt habe mit dem Kind, dann merke ich irgendwann einmal, okay, jetzt wird es normal, jetzt wird es gut. Bei den Medikamenten, also ohne dass jemand sie gut auskennt, ist es schwierig, weil es immer heißt, okay, Psychopharmaka abstillen, das ist nicht so. Also ich denke mal, Embryotox ist eine ganz wunderbare Geschichte, das ist eine Plattform, wo man genau hineinschreiben kann, okay, diese und jene Medikamente muss ich nehmen, wie ist das, was für Auswirkungen hat das auf das Baby. Und manchmal ist es wirklich so, dass sie die Ärzte also zu wenig Gedanken machen, was wirklich sinnvoll ist und was wirklich gut ist, weil wenn die Geburt schon schwierig war, dann die erste Babyzeit schwierig war, weil ich eben eine postpartale Depression gehabt habe und dann soll ich noch abstillen, ja, was bin ich für Mama? Und dann tauchen diese Schuld- und Schamthemen erst recht wieder auf. Und es gibt diese Unterstützung und es gibt Medikamente, die ganz wunderbar dazu genommen werden können. Natürlich hat das immer Auswirkungen auf das Kind, aber man muss immer diese Kosten-Nutzen-Abwägung machen. Und wenn es für die Frau so wichtig ist zu stillen, dann soll sie stillen. Man muss halt einfach schauen, welche Medikamente kann man geben. Und da gibt es viele. Wenn wir zur emotionellen Ersten Hilfe gehen, das ist in meines Erachtens eine gute Geschichte, und zwar geht es da darum, dass wirklich so diese Bindungsförderung im Mittelpunkt ist. Und es geht um diese Krisenintervention und es geht auch manchmal um bindungsorientierte Psychotherapie. Manchmal braucht es das aber gar nicht. Und manchmal ist es so, dass einfach nur diese Krise begleitet werden muss, weil es vielleicht nicht so massiv ist oder weil diese Frau sowieso eine Psychotherapeutin hat. Und Psychotherapie heißt aber nicht, dass diese Personen auch mit Eltern und Babys gemeinsam arbeiten. Manchmal ist es so, dass die zwar mit der Mutter arbeiten und auch Geburt und so weiter nochmal genau anschauen, aber nicht in diesem Mehrpersonensetting. Und das, was total wichtig ist, ich will das Kind auch sehen. Ich will wissen, wie entwickelt sich das Kind? Was ist auffällig am Kind? Wie geht es dem Vater? Und es ist auch wichtig, dass der Vater mich kennt. Weil immer dann, wenn Psycho vorn draufsteht, muss man vorsichtig sein. Und das heißt, es ist auch wichtig, dass der mich kennt. Und dass er weiß, okay, das ist passend, dass meine Frau da hingeht, auch mit dem Kind. Die emotionelle Erste Hilfe wurde eigentlich entwickelt, um Eltern mit Schreibabys zu unterstützen. Die gibt es jetzt seit über 30 Jahren und die hat der Thomas Harms entwickelt. Und der hat die erste Schreiambulanz in Berlin gegründet. Also das ist schon eine alte Geschichte und die funktioniert nach wie vor ganz wunderbar. Die Ansätze sind eben aus ganz vielen verschiedenen Kreisen, also Körperpsychotherapie, weil der Körper, der reagiert immer als erstes. Und wenn man im Stress ist oder wenn Sie zum Beispiel erschrecken, was ist das Erste? Die erste Reaktion ist so dieses und erst dann reagiert der Kopf und der sagt dann, ah okay, ich bin erschrocken, weil dieses Buch hinuntergefallen ist. Das heißt, über den Körper zu arbeiten, da ist man immer ein wenig schneller. Oder über den Körper auch nur mal zu spüren, was Sache ist. Natürlich, wenn man mit Babys arbeitet, kommt man um die Bindungsforschung und die Säuglingsforschung nicht weg. Also das ist einfach eine Grundvoraussetzung und natürlich auch die Gehirnforschung, weil gerade durch die Gehirnforschung sieht man ja jetzt ganz, ganz viele Dinge, die man vorher zwar geahnt hat, aber jetzt weiß man es, weil man es einfach auch nur mal nachweisen kann. Die Möglichkeiten der EEH, das, was ich immer sehr sinnvoll finde, ist dieses Mehrpersonensetting. Danke. Mehrpersonensetting deshalb, weil es wichtig ist, dass erstens alle zu Wort kommen können und dass auch das Kind mitgebracht werden kann. Weil sonst habe ich ja wieder das Problem, wohin mit dem Kind, besonders wenn ich es stille. Für mich als Begleiterin ist es total wichtig zu schauen, wie sich das Kind entwickelt. Und wir haben ja gesagt, also innerhalb von 2 Monaten entwickeln die Kinder auch Symptome. Und so dieses achtsame Ansprechen und wirklich auch nochmal kognitiv erklären, okay, eine postpartale Depression schaut so und so aus, haben so und so viele Personen, man kann diese und jene Behandlung durchführen und es dauert so und so lange, bis die Medikamente greifen. Natürlich dauert es 2 Wochen beziehungsweise 3 Wochen, bis die Medikamente greifen, aber wenn diese Medikamente greifen, dann ist schon ganz, ganz viel gewonnen. Dieses aufnehmende, wertfreie Zuhören, ich habe ja zuerst gesagt, dass es gar nicht so einfach ist, wenn man dann sich mit dem Kind solidarisiert und wenn man die Mutter einfach abwertet oder wenn man sich denkt, was hat die Frau, die hat ein gesundes Kind, die hat gefälligst glücklich zu sein. Also so diese Wertfreiheit, da muss ich Bewertung herausnehmen, weil das hat überhaupt keinen Sinn. Da verliere ich nur die Mutter, die kommt nicht mehr und dann ist niemandem geholfen. Die Aufklärungsarbeit betrifft eben beide Eltern. Dann so diese Mothering the Mother, das ist so ein Begriff, der in der EEH ganz hoch gehalten wird. Und zwar deshalb, weil wie soll denn eine Frau ihr Kind bemuttern, wenn sie möglicherweise selber viel zu wenig bekommen hat? Und meine Erfahrung ist, dass ganz, ganz viele Frauen, die in so eine postpartale Depression hineinrutschen, zum Beispiel selber eine Mutter hatten, die entweder selber postpartale Depression hatte oder eben depressive Phasen immer wieder oder die einfach sehr früh verstorben ist oder eben diese Frau, von der ich erzählt habe, die dieses Baby einfach nur auf ihren Händen gehalten hat, aber nicht zum Körper genommen hat. Da ist es darum gegangen, dass ihre Mutter sie suizidiert hatte, als sie 17 war. Und das heißt, sie ist einfach viel zu wenig dann in ihrem Muttersein nochmal angekommen, weil da hat einfach so viel gefehlt. Dann natürlich die Spürfähigkeit der Mutter erhöhen, eben, dass man immer wieder nachfragt, okay, wie ist es jetzt? Was ist das, was du spürst? Was ist das, was du wahrnimmst? Spür mal hin, wie das ist, wenn dein Kind bei dir am Arm liegt. Oder wie ist es, wenn du wach wirst und dein Kind neben dir liegt? Was ist das, was du spürst? Und da immer wieder auf diese Ebene einzugehen, das ja. Irgendwann erzählt die Mutter dann mir, ja, gestern, als dieses oder jenes passiert ist, mein Kind das erste Mal mich angelächelt hat, da ist mir das Herz aufgegangen. Das hat sie so wunderbar angefühlt. Das heißt, irgendwann einmal beschreibt sie mir dann diese Dinge, die sie spüren kann. Und natürlich ist es auch wichtig, den Wunsch und die Realität nochmal auseinanderzuhalten. Und wenn man schaut, was gerade in den sozialen Medien alles erzählt wird, das ist nicht die Realität. Also da wird das immer alles geschönt. Und da sieht man vielleicht einen Ausschnitt, der da gepostet wird von 3 Minuten, was die Frau die anderen 23 Stunden und 57 Minuten macht, sieht man nicht. Und das ist aber das, was transportiert wird. Wenn Kind da, juhu, alles wunderbar, alles happy. Und das ist es ebenso gar nicht. Das, was auch ganz wunderbar funktioniert, ist immer wieder so dieses Imaginieren. Was ist das, was du dir vorstellen kannst? Wie geht es dir, wenn du an diese Situation gestern denkst, wo dich dein Kind angelächelt hat? Spür mal, wie das in deinem Körper ist. Geh nochmal zu dieser Situation, hol dir diese Situation nochmal her und verbinde diese mit deinem Körper. Und dann will man dieses Gefühl, was diese Frau dann beschreibt, mitnehmen in eine schwierigere Situation, wenn das Kind schreit. Okay, stell dir vor, dein Kind schreit heute Abend, weil es einfach noch einmal erzählen muss oder weil es den ganzen Tag zu viel war und so weiter. Dann stell dir vor, dieses Körpergefühl, was du gerade beschrieben hast. Eben diesen Bindungsaufbau ermöglichen, da ist es auch gut, wenn man wirklich in diesem Mehr-Personen-Setting arbeiten kann oder eben auch Gruppen sind da ganz wunderbar. Babybeobachtung, also das, was ganz, ganz schwierig ist, dass gerade Frauen, die am Anfang keinen Bezug zu sich selber gehabt haben, dass sie wirklich dann beginnen, das Kind genau zu beobachten und beschreiben können, was das Kind macht. So zum Beispiel, was ich schon erwähnt habe, Kind dreht den Kopf zur Seite, Mutter hat das Gefühl, okay, es hat mit ihr zu tun, Kind lehnt sie ab. Ist nicht so, wenn sie weiß, ah, okay, mein Kind muss verarbeiten. Mein Kind kommt dann wieder, wenn ich lange genug warte. Und ich muss nicht den Kopf des Kindes nehmen und wieder in die Mitte drehen, damit es mich wieder anschauen kann, sondern ich kann warten. Ich kann mit meinem Kind sprechen und ich merke, ah, jetzt kommt es wieder. Manchmal, wenn es sehr hartnäckige Themen sind, dann ist auch gut, mit Video zu arbeiten, weil gerade auf so kurzen Sequenzen sieht man sehr gut, wie offen die Kinder sind und wie schön sie reagieren, wenn sie die Ansprache der Mutter merken. Eben, da geht es eben darum, die Feinfühligkeit zu schulen. Bindung durch Berührungsgruppen, da geht es um Massagegriffe, um Beobachten, um selber hinspüren, was ist für mich gut, was ist für mein Kind gut, wann merke ich, dass es für mein Kind zu viel ist, dann gehe ich zurück, spüre mich wieder selber und warte ein wenig und schaue dann, kann ich mein Kind jetzt nochmal massieren oder ist das Kind so weit, dass ich sage, nein, danke Mama, für heute nicht mehr. Okay, und ich kann es so stehen lassen und ich muss nicht noch mehr und noch mehr und noch mehr machen. Wichtig sind auch die Gespenster im Kinderzimmer. Dieser Begriff geht auf Selma Freiberg zurück und da geht es darum, was habe ich als Kind erlebt. Und welche Gespenster tauchen bei mir auf, die nichts mit dieser realen Situation im Hier und Jetzt zu tun haben, sondern mit dem, was ich als Kind erlebt habe. Und die sind manchmal ganz schön machtvoll. Traumata erkennen und gegebenenfalls bearbeiten, auch das ist eine wichtige Geschichte. Und da ist es egal, worum es sich handelt. Wichtig ist, dass das nicht am Anfang gemacht wird, sondern wenn sie einiges stabilisiert hat, dann ist es wichtig, da nur mal hinzuschauen. Die Metapher des Leuchtturms erzählen wir den Eltern oft. Ich finde die immer noch sehr passend. Leuchtturm deshalb, weil ich kann nur da sein und leuchten. Und mein Kind, das Schiffchen, das kann schwimmen. Ich muss nicht als Leuchtturm ins Wasser springen und meinem Kind das Schwimmen beibringen. Es kann es. Und der Leuchtturm, der muss leuchten. Ganz egal, ob Schneegestöber oder Nebel durchzieht, leuchten. Wichtig. Stabil sein und leuchten. Und das Kind, dieses kleine Schiffchen, wird am Anfang am Hafenbecken entlang unterwegs sein. Irgendwann geht es weiter hinaus ins Hafenbecken. Irgendwann verlässt es den Hafen. Und irgendwann sind die Kinder dann so weit, sie wissen, wie ein Navi funktioniert und sie können übers Meer segeln. Aber trotzdem ist es wichtig, dass ich leuchte. Und das hat ganz viel mit diesem Bindungsthema zu tun. Weil je weiter die Kinder weg sind, da wird zwar dieser Bindungsfaden dünner, aber er funktioniert immer noch. Und auch in Australien oder wo auch immer gibt es Internet und man kann, wenn es brennt, noch einmal in Verbindung gehen mit der Mutter, dem Vater. Das, was ganz eine wichtige Geschichte ist, ist diese Vorbeugung. Gut wäre, wenn es gar nicht dazu kommen müsste. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass auch Eltern erfahren, dass es diese Erkrankungen gibt und dass niemand davor gefeit ist. Es hängt nicht damit zusammen, wie gut ich sozial dastehe, sondern es kann alle Bevölkerungsgruppen erwischen. Auch Fachleute, und das Schwierige ist wirklich, dass sie zu wenig nachfragen, und es ist auch schwierig, dass gerade diese postpartale Depression, es betrifft nur eine geringe Zahl, unter Anführungszeichen, weil es ist eine sehr hohe Zahl, aber es wird so wenig diagnostiziert und deshalb betrifft es nur eine geringe Zahl und dann wird oft nicht daran gedacht. Und natürlich auch, was ist denn gesellschaftlich los, wie ist denn das mit diesem Mutterideal? Und mit diesem Mutterideal haben wir immer noch zu kämpfen. Das ist jetzt die letzte Folie. Dann haben wir es. Die Aussage einer Mutter, jetzt weiß ich erst, wie es sich anfühlt, Mutter zu sein und auch diese typischen Muttergefühle zu haben. Ich bin einfach nur froh und dankbar, dass ich das jetzt spüren kann. Und trotzdem ist auch noch viel Wehmut dabei, dass ich am Anfang ihres Lebens nicht so für meine Tochter da sein konnte. Das fehlt mir einfach. Und das war diese Frau, die ihr Kind nur in den Händen, auf den Händen liegen gehabt hat, aber nicht zum Körper genommen hat. Endlich ist Ruhe. Okay, vielen Dank. Jo.
Vielen, vielen lieben Dank, Frau Egbacher Anker, für diese geballte Ausführung, für Ihre Punktlandung. Und Sie haben jetzt die Möglichkeit, das eine oder andere nachzufragen. Vielleicht möchten Sie auch noch was ergänzen. Ich würde Sie bitten, mir ein Handzeichen zu geben, dass ich mit dem Mikrofon zu Ihnen kommen kann. Weil es nämlich aufgezeichnet wird, fehlt sonst die Frage, das hört man nicht auf der Aufnahme.
Ja, ich bedanke mich mal für den Vortrag. Die letzte Folie hat mich sehr berührt, weil ich selber Betroffene bin oder halt war. Ich habe auch zu den 0,2% gehört mit psychotischen Zuständen, also aufgrund von einer Vorerkrankung. Bin aber extrem dankbar, dass ich durch Elektrokonversationstherapie dann rausgekommen bin und jetzt so mein Leben wieder so leben kann. Und auch, dass es mich zu dem gemacht hat, zu der Mutter und der Frau, die ich jetzt bin. Also ich sehe das jetzt, so schwer das war, auch als große Chance, also im Nachhinein. Meine Tochter ist inzwischen 9 Jahre alt und es ist einfach wunderschön, dass sie da ist. Jetzt ist nur meine Frage, weil Sie gesagt haben, dass es wegen in der Pubertät, dass halt was aufploppen könnte, weil natürlich das erste halbe Jahr habe ich nicht wirklich miterlebt. Also erst ab einem halben Jahr war ich quasi als Mutter gefühlt anwesend. Es wurde aber viel kompensiert durch meine Eltern und den Vater von ihr. Aber meine Frage ist jetzt aus Ihren Erfahrungswerten, wie man da irgendwie vorbeugend oder ob man da irgendwie das vorweg schon irgendwie präventiv begleiten kann oder sollte oder was ich da machen kann, dass ich natürlich meine Tochter da ein bisschen, ja.
Mhm. Vielen Dank für Ihre Frage, ganz eine wichtige Frage und ich finde es wunderschön, dass Sie halt da sind und diese Geschichte mit uns teilen. Das, was da ganz, ganz wichtig ist und Sie haben die Frage ja eigentlich schon beantwortet, also Sie haben gesagt, es war ein Netzwerk da. Und das heißt, wenn die Mutter ausfällt, ganz egal aus welchen Gründen, und wenn das jemand anderer abfedern kann, also ihre Eltern, der Partner und so weiter, dann ist dieses Kind nicht alleine. Und das ist das, was das Wichtigste ist. Und das, was vielleicht jetzt nur mal ganz, ganz wichtig ist, wirklich mit der Tochter nur mal darüber zu reden, was damals denn war. Und ihr wirklich auch genau zu erklären, was Sache war. Und Kinder sind unheimlich schlau. Und wenn man ihnen erklärt, dass es einfach manche massiven Erkrankungen gibt und dass es am Anfang ganz, ganz schwer war und dass aber ganz viele Menschen sich um sie gekümmert haben und dass dann, als sie wieder gesund waren, dass sie dann so richtig in die Mama-Rolle auch hineingehen konnten, dann weiß sie es und dann ist es nichts, was noch irgendwie als diffuses Gefühl da ist. Und deshalb ist es so wichtig, mit den Kindern darüber zu reden.
Also ist sie mit 9 Jahren halt ab und zu denken wir vielleicht nur zu früh, aber sie checkt schon sehr viel.
Genau, genau. Erstens, man erklärt es ja einer 9-Jährigen und zwar so, dass sie es verstehen kann. Und es gibt zum Beispiel auch ein Buch zum Thema postpartale Depression, wo mir jetzt der Titel nicht einfällt. Ich komme noch drauf. Gerade über Bilderbücher kann man den Kindern nochmal ganz, ganz viel auch erklären und dass es etwas ist, was normal ist und wo man, ja, genauso wie sie manchmal einen Schnupfen bekommt, hat Mama das bekommen. Und Mama hat ganz viel machen müssen, dass sie da wieder herausgekommen ist und so weiter. Genauso wie du dann viel inhalieren musst oder Brustwickel und so weiter. Also man kann es wirklich mit den Kindern sehr gut besprechen und es ist dann klar auf dem Tisch. Ja, und das ist eigentlich das Wichtigste.
Ja, vielen Dank.
Bitte gerne.
Wie ist das, wenn man die Sorge hat, dass eine Mama Depression hat und man sie möchte unterstützen und sie nimmt die Hilfe nicht an? Zum Beispiel, wenn man sagt, ich gehe mit dem Kind spazieren und sie sagt, nein, ich brauche das nicht, was kann man da machen?
Das Schwierige ist, dass es oft für die Mütter sehr schwer ist zu erkennen, dass ich an einer postpartalen Depression leide. Besonders wenn man zuerst noch kein Kind gehabt hat, dann bekommt man ein Kind und man weiß nicht, wie man sich fühlt, wenn man Mama ist. Und da ist es wichtig, trotzdem da zu sein und möglicherweise nicht mit dem Kind spazieren zu gehen, sondern andere Dinge zu machen. Was zu essen oder irgendwas zu putzen oder, keine Ahnung, Bügelwäsche macht heute ja keiner mehr, aber einfach diese Dinge erledigen, weil es für die Mutter möglicherweise schwierig ist, wenn jemand mit ihrem Kind geht. Besonders wenn es nach der Geburt eine Trennung gab zwischen Mutter und Kind. Dann kann es bei der Mutter auslösen, Hilfe, die gehen jetzt mit meinem Kind weg. Und dann ist das der falsche Ansatz. Gut ist es wirklich auch, da zu sein, zu reden, zuzuhören. Hast du es dir so vorgestellt? Wie ist es denn? Ins Gespräch zu kommen und natürlich auch mit dem Partner, weil der natürlich oft noch genauer sagen kann, okay, das ist komisch oder das ist schwierig oder irgendwie habe ich meine Frau verloren oder was auch immer. Also es ist unbedingt notwendig, auch den Partner mit ins Boot zu holen. Ja. Bitte. Und manchmal ist es wichtig, hartnäckig zu sein. Hartnäckig in dem Sinn, dass man immer wieder kommt, immer wieder kommt. Ja. Ja. Und irgendwann ergibt es sich dann, dass man nur mal drüber reden kann und dass man einfach nur mal nachfragen kann. Ja. Mhm.
Bei mir ist so die Frage aufgekommen, was passiert mit den Frauen, die nicht diagnostiziert werden? Und also die Depression geht ja normalerweise nicht von selber weg. Heißt das, sie werden dann später irgendwann als depressiv möglicherweise diagnostiziert, aber nicht mit diesem Zusammenhang, dass es schon,
ja,
kann ich mir das vorstellen?
Es ist leider sehr oft so. Wenn eine postpartale Depression da ist, dann ist es schon so, dass es nach einem halben Jahr eine Verbesserung gibt. Aber diese Verbesserung heißt nicht, dass es gut ist. Und es ist dann sehr häufig so, dass diese Geschichten sich weiterziehen. Manchmal ist es auch so, dass Frauen einfach spüren, es klappt überhaupt nicht so, es fühlt sich überhaupt nicht gut an. Häufig ist es so, dass sie dann sehr früh wieder beginnen zu arbeiten. Kind wird früh in Fremdbetreuung gegeben und durch die Arbeit kompensieren sie dann diese fehlenden Gefühle. Also auch das sind Kompensationsmöglichkeiten, die ja auch klug sind. Was macht man denn, wenn man keine Ahnung davon hat, was eigentlich mit einem passiert? Aber meistens gibt es nach einem halben Jahr eine Verbesserung. Und das ist vielleicht auch noch eine wichtige Geschichte, wenn das beim ersten Kind schon passiert ist, dann muss ich davon ausgehen, dass es auch beim zweiten Kind sein kann. Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch. Das, was bei diesen 0,1 bis 0,2%, aber bei einer postpartalen Depression kann es sehr wohl beim zweiten Kind wieder passieren. Der Vorteil ist, wenn man beim ersten Kind schon erlebt hat, dass es gut behandelt wurde und dass man weiß, okay, das dauert einige Wochen und dann bin ich aber wieder stabil und dann kann ich alles wieder selber in die Hand nehmen, heißt das nicht, dass ich auf ein zweites Kind verzichten muss. Man muss es nur gut regeln. Also zum Beispiel dann schon die Medikamente zu Hause haben, wissen, okay, ich habe dann und dann und dann einen Termin bei meiner Psychotherapeutin, bei der Psychiaterin und so weiter. Also man muss es dann einfach gut vorbereiten. Schauen, dass jemand nach Hause kommt, dass jemand gut unterstützt die erste Zeit, bis wieder Stabilität auftaucht. Gut planen ist da das Um und Auf. Und manche Frauen gibt es, wo alles gut geplant ist, die dann aber keine postpartale Depression entwickeln. Wunderbar. Und das wäre das Schöne, wenn es dann einfach auch dieses Normale wäre. Also normal wirklich ein Kind zu bekommen, ist von Anfang an genießen zu können und wirklich zu merken, es geht auch so. Ja, das wäre natürlich der große Wunsch von der ganzen Familie. Ihnen ist auch heiß, gell?
Wir können es auch gerne so belassen. Ich denke, Ihre Ausführungen während des Vortrags waren schon sehr detailliert. Sie können sich aber gerne noch, wenn Ihnen noch was einfällt, melden. Ich würde sagen, Sie haben sich einen großen Applaus und ein herzliches Danke verdient.
Gerne, danke schön. Vielen Dank. Den haben Sie sich auch verdient bei dieser Hitze.
Das haben Sie sich tatsächlich. Vielen Dank, dass Sie hier bei uns im Vorarlberger Kinderdorf waren. Übrigens, seit 20 Jahren gibt es die Reihe der wertvollen Kinder. Wir feiern dieses Jahr Jubiläum.